Hallo und moin moin. Mein Name ist Katja Niebuhr und ich bin Angestellte in der Entgeltabrechnung eines großen Automobilherstellers. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörern, einen guten Start in den Tag. Heute ist Dienstag, der 7. Mai und nun viel Spaß mit Episode 154.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Guten Morgen, liebe Podcast-Freunde. Mein Name ist Sebastian Günther und für mich bricht zum Glück die letzte Marzell-Bäcker-lose Woche an. Und da meine Sehnsucht an meinem urlaubweilenden Kollegen so groß ist, moderiere ich heute nicht alleine, sondern ich habe mir Verstärkung ins Studio geholt, und zwar meinen Kollegen Marvin Mertens. Guten Morgen, Marvin.
Guten Morgen, Sebastian. Und auch von mir guten Morgen, liebe Podcast-Freunde. Wir beschäftigen uns heute mit dem Chaos am Hamburger Flughafen. Wir gucken auf die Vorkommnisse beim Osterstraßenfest, berichten über den Prozessauftakt gegen einen Arzt, dem Betrug mit Corona-Attesten vorgeworfen wird. Und wir haben außerdem noch einen Vorbericht zum OMR-Festival 2024 für Sie.
Sehr viele Themen, also wir starten jetzt.
Chaos am Hamburger Flughafen. Viele geplagte Urlauber werden jetzt sagen, ja, das kenne ich. Aber diesmal ist die Technik schuld. Bei uns ist jetzt mein Kollege Alexander Berthold. Alex, in deinem Artikel auf abendblatt.de schreibst du von Technikpanne und Kofferchaos. Was ist da los am Airport?
Ja, Kofferchaos und Flughafen gehört ja so ein bisschen zusammen. Ist ja nicht das erste Mal, dass ein Kofferchaos am Flughafen war. Die Gepäckförderanlage des Terminal 1 hat am Sonntagmorgen den Geist aufgegeben und das hatte zur Konsequenz, dass tausende Gepäckstücke händisch sortiert und quasi für den Weitertransport vorbereitet werden mussten, und das hatte dann natürlich zur Folge, dass es auch Verspätungen bei den Abflügen gab.
Und was sagen die Verantwortlichen dazu?
Die Verantwortlichen sind in erster Linie froh, dass seit Montagabend wieder die Förderanlage auf 100% läuft. Man muss dazu sagen, die Förderanlage hat schon bessere Zeiten erlebt. Ist 19 Jahre alt und nach meinen Informationen soll diese Anlage jetzt auch zeitnah modernisiert werden. Einen genauen Zeitraum konnte mir die Flughafenpressesprecherin nicht sagen, aber das Thema wird angegangen, dass solche Probleme der Vergangenheit angehören.
Jetzt können die Reisenden ja aufatmen, das Kofferchaos ist zu Ende seit gestern Nachmittag, aber was ist da überhaupt passiert? Was war denn da los? Was war das für ein Defekt?
Ja, die Suche nach dem Defekt hat tatsächlich ein bisschen länger gedauert. Man hat die gesamte Anlage wirklich gecheckt und am Ende war es ein Defekt im Steuerungssystem der Anlage. Also kein mechanisches Problem, sondern eher ein Softwareproblem. Und der konnte dann Gott sei Dank behoben werden, sodass jetzt das Kofferchaos der Vergangenheit angehört.
Ja, ich glaube, bei einem 19 Jahre alten Gerät, da darf auch mal was kaputt sein.
Der ehemalige Flughafenchef Eggenschwiler hat schon angekündigt im Jahr 2022, dass diese Anlage erneuert werden soll. Bis jetzt ist noch nichts passiert, aber nach meinen Informationen soll das Thema jetzt forciert werden, damit solche Probleme halt nicht nochmal auftauchen.
Aber könnte man ein bisschen ketzerisch über den Flughafen sagen, es muss immer erst was passieren, dass die in Wallung kommen? Das letzte Mal hatten wir die Geiselnahme am Flughafen, wo sie danach gesagt haben, jetzt müssen wir die Sicherheit mal angehen.
Ja, fairerweise muss man sagen, dass sie das auf der Agenda schon seit 2 Jahren haben, die Erneuerung dieser Gepäckförderanlage. Deswegen wäre es, glaube ich, unfair, denen das jetzt in die Schuhe zu schieben. Also die sind sich bewusst, dass da was passieren muss, und es soll jetzt mittelfristig auch geschehen.
Vielen Dank an unseren Lokalreporter Alexander Berthold. Das Osterstraßenfest eröffnet traditionell die Saison der Straßenfeste in unserer Stadt. Auch in diesem Jahr war für die Besucher einiges geboten. Wir haben letzte Woche in Bäcker am Morgen darüber berichtet. Unsere Kollegin Juliane Lauterbach ist uns jetzt zugeschaltet. Juliane, aus einem rauschenden Fest wurde ein ziemliches Gedränge. Wie waren deine Eindrücke?
Ich bin nun selber nicht vor Ort, aber ich habe mit Besucherinnen und Besuchern gesprochen. Die haben zum Teil berichtet, dass es eben so voll war, dass sie sich bedrängt gefühlt haben, dass es kein Vor und kein Zurück gegeben hat, dass sie praktisch festsaßen auf der Meile. Und einige hätten sich auch dazu entschlossen, deswegen das Fest zu verlassen. Teilweise sei es auch zu Übergriffen gekommen, also zu Gegrapsche innerhalb dieser Menschentrauben, die sich dann gebildet hätten, und die Besucherinnen und Besucher hätten zum Teil Angst gehabt.
Gibt es auch positive Eindrücke vom Osterstraßenfest oder habt ihr euch jetzt eher auf das konzentriert, was du uns gerade berichtet hast?
Also ich bin mir sicher, dass es positive Eindrücke auch gibt. Die melden sich aber dann in der Regel am nächsten Tag nicht beim Abendblatt und geben das so weiter. Nach allem, was wir erfahren haben, ist auch, dass es eben geballt auf einer bestimmten Zeit so gekommen ist. Also ab dem späten Samstagnachmittag bis Samstagabend. Also es war nicht die ganze Zeit so. Der Sonntag zum Beispiel soll sehr friedlich und schön verlaufen sein.
In eurem Artikel auf abendblatt.de habe ich gelesen, dass es sogar zu einem größeren Polizeieinsatz kam.
Das ist richtig. Das war am späten Samstagabend. Nach unseren Informationen haben sich Fußballfans am Rande des Osterstraßenfestes verabredet. Also nach unserer Information auf einer Grünfläche nahe der Osterstraße. Schließlich ist die Polizei alarmiert worden, die wohl auch mit einem größeren Aufgebot dann vor Ort war und hat das Ganze aufgelöst.
Das Osterstraßenfest ist ja nicht das einzige große Straßenfest in Hamburg. Es gibt durchaus auch noch ein paar andere größere Feste. Wie reagieren denn jetzt andere Veranstalter auf diese Vorkommnisse?
Ja, wir haben sie natürlich gefragt, wie die mit großen Menschenmassen umgehen, eben auch mit den Ungewissheiten, die es bei so offenen Veranstaltungen gibt. Man kann eben nicht vorher ganz genau sagen, ob viele Leute kommen oder nicht. Und die haben gesagt, es gibt eben ein paar Dinge, auf die man als Veranstalter achten müsse und die man auch in der Hand hätte. Nämlich, wenn sich solche Menschentrauben punktuell bilden würden, die dann eben zu einem Rückstau führen, dann müsse man punktuell im ersten Schritt die Musik ausschalten, um die Leute dazu zu bewegen, eben weiterzugehen, um das Ganze in einem Fluss zu halten. Das sei also das Wichtigste. Und im letzten Schritt sei es eben auch möglich, wenn es wirklich zu eskalieren droht, Durchsagen zu machen und das festzuräumen.
Vielen Dank an unsere Kollegin Juliane Lauterbach. Wir haben auch die Verantwortlichen des Osterstraßenfests angefragt. Zugeschaltet ist jetzt Till Bernstein vom Verein Osterstraßen e.V., die das Straßenfest organisieren. Herr Bernstein, wie fällt Ihr Straßenfest-Fazit aus?
Also das Fazit fällt durchaus positiver aus, als es in der Presse dargestellt wird, ob es nun Zeitung oder Hörfunk ist. Es war ein gut besuchtes Fest und wie schon richtig geschrieben, waren wir ein bisschen überrascht über den sehr großen Andrang, der dort stattgefunden hat. Also es war ein wahnsinniger Samstag bei sehr, sehr gutem Wetter und ein verregneter Sonntag, aber durchaus ein gelungenes Fest, das an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas voll war.
Das hört sich jetzt sehr nett an der einen oder anderen Stelle etwas voll. Wir haben Berichte von Besucherinnen und Besuchern, die gesagt haben, es gab starkes Gedränge, es gab auch eine Schlägerei, es kam zu sexuellen Übergriffen. Das nimmt dem Fest natürlich nicht seinen Anspruch, ein gutes Fest gewesen zu sein, aber trotzdem ist das ja irgendwie sind schon Berichte, die einen nachdenklich stimmen müssen, oder?
Also natürlich stimmt das nachdenklich und wir sind schon jetzt am ersten Tag danach bemüht, diese Ergebnisse aufzunehmen und daraus auch unsere Rückschlüsse zu ziehen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass mir, ich sag mal, von einer Schlägerei habe ich gehört, die an der Bühne Heusweg stattgefunden haben soll. Ja, die wurde aber schnell unterbunden. Und die andere Schlägerei, von der berichtet wurde, hat ja das Osterstraßenfest gar nichts mit zu tun. Ne? Also wenn sich Hooligans irgendwo in Hamburg treffen, um sich zu prügeln, außerhalb der Veranstaltungszeit und außerhalb der Veranstaltungsfläche, dann hat das ja nichts mit der Veranstaltung zu tun. Und das dann mit in den Bericht zu nehmen, ist halt schwierig, weil das natürlich erstmal schlechtes Licht auf die Veranstaltung wirft. Die andere Stelle, die wirklich sehr, sehr voll war, unten am Schulweg, ist definitiv auf die Beliebtheit dieses Standes zurückzuführen. Und da werden wir sicherlich unsere Maßnahmen treffen, damit diese Zustände, die dort teilweise stattgefunden haben, die wir aber auch sehr schnell versucht haben zu regeln, indem wir Dinge umgestellt haben und Sachen verändert haben, in den Griff bekommen haben an diesem Abend. Man darf an dieser Stelle halt, finde ich, auch nicht vergessen zu erwähnen, dass es eine Reihe an Trittbrettfahrern gab. Also diese Zustände, von denen Sie sprechen, unten am Schulweg, die haben auch stattgefunden, weil tatsächlich anliegende Gastronomen und Kioske ihre eigene Party ausgerufen haben, die dann die Notwege und Fluchtwege, die wir vorgesehen haben, auch in unserem Sicherheitskonzept, natürlich für uns nicht planbar verändert haben. Genau.
Sie haben ja gerade gesagt, dass Maßnahmen ergriffen wurden. Wie sieht das denn konkret aus? Was haben Sie denn konkret getan, um diese Situation vielleicht ein bisschen aufzulösen?
Wir haben unten Lastwagen, die in einem Logistikbereich vorgesehen waren und auch den Lastwagen, der zum sogenannten Unfallschutz bereitgestellt werden musste, als Auflage durch die Behörden umgeparkt und umgestellt, sodass wir dort bestimmt 10 mal 10 Meter mehr Fläche schaffen konnten. Wir sind umgehend mit den Behörden und der Polizei zu den anliegenden Gastronomen gegangen und haben dort die autonomen Partys unterbunden. Und das waren so die Maßnahmen, die dort ergriffen wurden. Zusätzlich wurde die Musik des Standes leiser gedreht. Es wurde auch die Musik, sage ich mal, in eine andere Richtung gelenkt, die jetzt nicht so sehr schon eine tanzbare Musik, wie soll ich das sagen? Also ne, es ging in Richtung Lounge-Musik. So, also wir haben dort gemeinsam mit dem Bezirksamt Mitte, der Polizei und unseren Ordnungskräften dort eine Lagebesprechung abgehalten und dann gemeinsam entschieden, dass diese Maßnahmen umzusetzen sind, um hier die Gefahrensituation zu entschärfen.
Was passiert jetzt nach dem Fest? Wie gehen Sie in die Planung für das nächste Jahr?
Das ist jetzt am Tag danach schwer zu sagen. So, ne? Also wir sind jetzt alle erstmal erschöpft, auch von diesem Wochenende, das bei uns allen auch irgendwie 36-Stunden-Schichten abgefordert haben. Von daher ist das sicherlich noch ein bisschen früh, jetzt zu sagen, welche Maßnahmen wir ergreifen werden. Also dann lassen Sie uns erstmal sozusagen dieses Wochenende aufarbeiten und dann können wir auch sagen, welche Maßnahmen wir dort ergreifen werden. Was wir aber sicherlich wollen, das ist, dass wir das Osterstraßenfest wieder zurück, sage ich mal, zum Stadtteil führen, auch mit verschiedenen Maßnahmen. So was zum Beispiel völlig untergegangen ist in der ganzen Berichterstattung, ist, dass es dort ja auch immer noch einen Kinderpark gibt, der super toll besucht war. Solche Maßnahmen und diese Richtung, denke ich, wird es dann gehen. Aber das ist, glaube ich, am Tag nach der Veranstaltung Osterstraßenfest ein bisschen schwierig schon zu sagen, das und das machen wir und die Richtung werden wir uns versuchen umzuwandeln und dann wird alles wieder gut. Das muss jetzt in Ruhe, muss das auch mit den Behörden, sage ich mal, aufgearbeitet werden und betrachtet werden, um dann daraus seine Schlüsse zu ziehen.
Aber Sie und Ihr Team, Sie sind motiviert, das Osterstraßenfest auch im nächsten Jahr stattfinden zu lassen.
Ja, natürlich. Ich begleite das Osterstraßenfest seit 20 Jahren. Also ich habe 2004 mal als Hilfsordner angefangen und war dann zwischenzeitlich als Vorsitzender der Interessengemeinschaft, die ja auch immer noch Veranstalter ist, dafür mitverantwortlich. Und wir sind jetzt gemeinsam mit der Agentur Hamburg Events als Interessengemeinschaft dafür verantwortlich, dass das Osterstraßenfest so einen tollen Charakter behält. Also ich finde, ne, wir müssen auch vorsichtig sein, dass das hier jetzt nicht irgendwie mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird. Es war eine Veranstaltung, die trotzdem insgesamt eine gute Veranstaltung war. Also ich glaube, da gibt es viele Veranstaltungen in derselben Größe, die durchaus mehr Polizeimeldungen und Maßnahmen bedürfen. Aber wir merken, dass es sicherlich Tendenzen gibt, dieses Osterstraßenfest wieder ein bisschen einzufangen. Und dazu sind wir natürlich motiviert. Klar, wir sind die Interessengemeinschaft der Einzelhändler, die dort am Standort das ganze Jahr auch ihre Geschäfte haben. Und die Agentur hat jetzt im ersten Jahr sozusagen angefangen, das Osterstraßenfest zu übernehmen. Und natürlich sind wir noch motiviert, das weiter zu betreiben, klar.
Vielen Dank an Till Bernstein vom Verein Osterstraße e.V. Und noch mehr Informationen rund um die Straßenfeste in unserer Stadt bekommen Sie auf abendblatt.de und im Hamburger Abendblatt. Die Corona-Pandemie hat Deutschland über Jahre beschäftigt und tut dies auch sicherlich bis heute. In Hamburg ist nun ein Prozess gestartet, bei dem ein Arzt vor Gericht steht. Unsere Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher war für uns beim Prozessauftakt dabei. Bettina, was wird dem Arzt denn konkret vorgeworfen?
Dem 80 Jahre alten Mediziner wird vorgeworfen, er habe unrichtige Gesundheitszeugnisse ausgestellt. Mit anderen Worten, also Atteste ausgestellt, die die Patienten vom Tragen der Masken befreiten. Dabei habe er sie aber nicht ausreichend untersucht. Und das ist jetzt der Vorwurf, wegen dessen er sich vor Gericht verantworten muss.
Wie war denn die Stimmung vor Ort beim Prozessauftakt?
Also da war richtig viel los. Der Verhandlungssaal fast ungefähr, ich weiß es nicht, mehr als 80 Zuschauer, reichte aber nicht aus, um alle, die zum Prozess kommen wollten als Zuschauer, wirklich einen Platz zu bieten. Also man hatte das Gefühl, da ist eine Fangemeinde, die ihm unterstützen will, die ihn feiern will sogar. Als er den Saal betrat, gab's Applaus. Und auch nach dem Prozess, der heute relativ schnell zu Ende ging, nach etwa einer Stunde, war es so, als nehme er ein Bad in der Menge. Die Leute, die umringten ihn, schüttelten ihm die Hände. Also es war offensichtlich, dass da viele Fans vor Ort sind.
Okay. Was droht dem Arzt im Falle einer Verurteilung?
Also das Gesetz sieht für das Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse einen Strafrahmen von Geldstrafe bis zu 2 Jahren Freiheitsstrafe vor.
Vielen Dank an unsere Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher. Weitere Informationen und alle Artikel von Bettina, die lesen Sie natürlich im Hamburger Abendblatt und auf abendblatt.de.
Information, Inspiration und Networking rund um das digitale Business. So beschreibt sich das OMR-Festival auf seiner Webseite selbst. Was ist in diesem Jahr geplant? Bei uns ist jetzt unser Kollege David Walter. David, kannst du uns etwas über die diesjährigen Highlights des OMR-Festivals erzählen?
Das stand früher für Online-Marketing Rockstars, die haben sich aber umbenannt. Rockstars ist gestrichen, aber wofür das jetzt steht, weiß ich nicht. Das kann mir ja gerne jemand zukommen lassen, der es weiß.
Also wenn jemand weiß, wofür das R steht bei OMR, dann gerne an uns schreiben. Und David, was sind die diesjährigen Highlights beim OMR-Festival?
Das größte Highlight ist wohl Kim Kardashian. Die kommt aus den USA nach Hamburg. Viele kennen sie als Reality-Star, aber sie ist auch Unternehmerin und unter anderem darüber wird sie sprechen. Sie ist heute ab 16 Uhr auf der Bühne. Wer dabei sein will, muss sich lange vorher anstellen oder man kann es auch im Livestream mitverfolgen.
Und weitere Highlights? Also ich habe auch gesehen, für meine Generation ist jetzt Kim Kardashian nicht das Highlight, sondern zum Beispiel eher Robert Habeck.
Genau, es sind auch viele politische Gäste dieses Jahr zu Gast. Erstmals Bundesminister, nämlich Robert Habeck, unser Bundeswirtschaftsminister. Der ist zusammen mit Markus Lanz auf der Bühne und die reden über weltpolitische Herausforderungen und wie Deutschland an der Weltspitze bleiben kann. Auch Christian Lindner ist zu Gast am Mittwoch, zusammen mit Eva Schulz auf der Bühne. Und auch da reden sie darüber, durch welche Impulse der Standort Deutschland global attraktiv bleiben kann.
Also im Endeffekt stellt sich die Ampel auf 2 Veranstaltungen und wird wahrscheinlich was ganz, ganz anderes erzählen, was der andere erzählt. Musikalisch gibt's ja auch einige Highlights.
Genau, Tokyo Hotel ist da, die werden auch auftreten, genauso wie Chiago.
Jetzt weiß ich, wer Tokyo Hotel ist, Marvin, ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, ähnlich.
Aber wer ist Chiago?
Chiago ist wahrscheinlich bekannt geworden durch seine Version von Friesenjung von Otto Waalkes und war auch schon im letzten Jahr bei der OMR und tritt auch dieses Jahr wieder auf.
Mhm. Große Namen also, die bei der OMR angekündigt sind. Wie viele Besucher werden denn so ungefähr erwartet?
Es werden mehr als 70.000 Besucher erwartet und über 800 Rednerinnen und Redner. Also es ist wirklich eine Riesenmesse.
Und wann und wo findet das OMR-Festival statt?
Das findet in den Messehallen statt, seit Montag. Das Hauptprogramm beginnt aber heute und geht noch bis morgen Abend.
Und jetzt darfst du ja fürs Abendblatt zusammen mit unserer Kollegin Vivian Valentina darüber berichten. Hast du denn für dich so ein Highlight, wo du sagst, Mensch, das interessiert mich? Du bist ja, muss man dazu sagen, eine etwas andere Generation als Marvin und ich. Du bist knapp 10 Jahre, darf man ja hier laut im Podcast sagen, knapp 10 Jahre jünger. Also was interessiert dich besonders?
Ich freue mich schon sehr auf die Rede von Robert Habeck. Ich finde, das ist ein super Redner. Ein weiteres Highlight ist für mich das Screening vom Player of Ibiza. Das ist die Serie der Discounter-Macher. Die wird da auch gezeigt und wenn ich noch genug Zeit habe, schaue ich mir die auch an.
Danke an unseren Kollegen David Walter. Er berichtet gemeinsam mit unseren Kolleginnen Vivian Valentina und Annika Würz für das Abendblatt vom diesjährigen OMR-Festival.
Wir sind schon fast am Ende der heutigen Episode. Marvin, ich glaube, dich darf ich das fragen. In welchem Jahr bist du geboren?
1992.
Ja, wir sind also fast gleich alt. Was mich übrigens entsetzt, Sie können ihn jetzt nicht sehen, liebe Podcast-Freunde, aber er sieht natürlich sehr, sehr jung aus. Weißt du, was eine Videothek ist?
Ja, gerade noch so. Ich kann, glaube ich, die Male, die ich in der Videothek war, an einer Hand abzählen. Aber ich habe es vor Augen, wie es aussieht.
Den Hintergrund, der ist ganz einfach. Und zwar hat unsere Kulturredaktion heute einen Artikel online gestellt auf abendblatt.de. Die Generation Netflix entdeckt Videotheken wieder. Es kommt ja irgendwie alles wieder. Da wir beide zwar Netflix gucken, aber du sagtest es vorhin, wir sind Millennials.
Ich glaube, wir sind offiziell Millennials, ja.
Läuft. Also wir sind keine Boomer, das ist schon mal gut, aber wir sind beide Millennials. Haben wir uns gedacht, wir holen uns mal unsere jüngsten Teammitglieder dazu und zwar unsere Werkstudentin Emily und unsere Praktikantin Marlena. Man könnte sagen, ihr seid beide deutlich jünger als wir, oder? In welchem Jahr seid ihr geboren? Ist eine 2 davor?
Ja, 2002. Ich 2003.
Die Generation Netflix oder seid ihr Generation Z dann? Oder es gibt ja so viele Generationen.
Gen Z.
Gen Z. Gen Z sitzt also heute bei uns, Marvin. Wir dürfen uns noch älter fühlen, ja, als wir uns eh schon fühlen. Und wir haben uns gedacht, wir sprechen dann doch mal darüber Videotheken, über Serien. Also wenn ich mich an meine Jugend erinnere, ich weiß nicht, ob das den Leuten aus meiner oder unserer Generation so geht, aber wir waren, glaube ich, so die Anime-Generation, oder?
Ja, ein bisschen. Ich musste immer heimlich Anime gucken, wenn meine Mutter nicht da war. Weil erlaubt war es natürlich nicht, aber ich habe ganz viel so auf RTL 2 früher nachmittags so diese Anime-Serien geguckt.
Ja, Detective Conan war so mein Favorit.
Hab ich geliebt.
Wie ist das bei euch beiden? Emily, fang du mal an. Was ist so deine Serie? Guckst du da irgendwas?
Ja, ich glaube, ich bin so mit den Standards mitgegangen. Also ich glaube, alle, die jetzt zuhören in unserem Alter, die kennen das mit Gossip Girl oder Twilight, so die Standards von früher.
Marlena, schließt du dich da an?
Ja, total. Also Twilight habe ich geliebt und jetzt aktuell, es kommt, glaube ich, diesen Monat die nächste Staffel von Bridgerton. Da freue ich mich auch total drauf. Also ich glaube, das ist in unserer Generation auch ziemlich groß.
Aber guckt ihr überhaupt noch Fernsehen, also lineares Fernsehen?
Selten tatsächlich, ganz selten.
Und wenn was?
Also wenn ein Spielfilm kommt, den ich jetzt super gerne sehen möchte und der auf keinen von den Streaming-Plattformen verfügbar ist, dann gucke ich das, aber sonst irgendwie gar nicht.
Ja, ist das Klischee, Emily? Bist du ein riesiger Fan von Germany's Next Topmodel oder sagst du weg damit?
Also Germany's Next Topmodel, ich bin jetzt nicht mehr ein Fan. Ich habe es früher verfolgt. Das war immer das große Highlight der Woche, da am Donnerstagabend auf ProSieben. Aber mittlerweile, es gibt ja jetzt so viel, da muss er ja auch erstmal hinterherkommen. Wenn er eins anfängt, dann musst du dranbleiben und hört das eine auf, dann fängt das nächste wieder an. Also ich glaube, man muss sich dann so die Einzelnen rauspicken, weil sonst sitzt man ja nur noch vom Bildschirm, ne?
Und das wollen wir nicht. Wir wollen natürlich, dass Sie uns hören, liebe Podcast-Freunde. Und Sie können uns auch schreiben. Und zwar gibt es die E-Mail-Adresse moinhamburg@abendblatt.de. Da sind wir offen, da erreichen Sie das Team. Da können Sie auch Vorschläge machen für unsere Generation Netflix oder Generation Z, was Sie gucken wollen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, bye bye.
Der Hamburg-Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen.
Ich bin Sönke Röhling. Guten Morgen. Im Prozess gegen die Frau, die in Billstedt ihren Säugling erstickt haben soll, will das Hamburger Landgericht heute das Urteil verkünden. Wenige Monate nach der Tat soll die Frau auch noch versucht haben, ihren Lebensgefährten im Schlaf umzubringen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Totschlag, versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Großer Promi-Auflauf heute rund um die Messehallen. Beim OMR-Festival, der großen Digital- und Marketingmesse, erklären Influencer und Digitalexperten ihre Strategien. Heute sind unter anderem Kim Kardashian und Vizekanzler Robert Habeck mit dabei. Ungewöhnliches Bild heute Abend im Hamburger Millerntor-Stadion. Ein Zweitligaspiel, aber der FC St. Pauli spielt nicht. Ab 18:30 empfängt dort der VfL Osnabrück Schalke 04. Das Spiel wurde aus Sicherheitsbedenken nach Hamburg verlegt. Am Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück gibt es Probleme mit dem Dach. Gespielt wird allerdings vor leeren Rängen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.